Wahrscheinlich auch, dass man jemanden sieht, der was kann, was man selber nicht hinkriegt. Da steht man manchmal, also mir geht es dann so mit offenen Augen davor. Ich weiß, wir waren vor einer Weile in Frankreich und da lief so ein dreijähriges Mädel schätzungsweise zu seinen Eltern und natürlich in fließendem Französisch den Eltern irgendetwas erzählt. Und ich stand da, Mund auf, boah, kann die gut Französisch. Viel, viel besser als ich. Okay, kein Wunder, sie ist Französin gewesen. Aber trotzdem, dann sehe ich den Anton hier Schlagzeug spielen und merke also, ich habe schon Mühe, mit einer Hand einen Rhythmus hinzukriegen, aber mit zwei Händen, zwei verschiedene Rhythmen und dann noch den Fuß dazu zu nehmen und das dritte, da wäre ich draußen. Total, total, geht gar nicht. Aber ich finde es einfach gut, dass wir uns so ergänzen können mit dem, was wir können, was wir sind und dass ja, auch in Gemeinde gerade, sag ich mal, die verschiedenen Gaben, laut und leise, prominent, Leute, die vorne stehen, Leute, die hinten sitzen, dass alles seinen Platz hat. Tomorrowland, ein Traum wird Wirklichkeit. Heute geht es um Josef. Er ist einer der größten Krippenfiguren. Er steht immer. Und als älterer Mann stützt er sich meistens auf einen Stock. Manchmal hält er auch eine Laterne in der Hand, als ob er jetzt mal Licht ins Dunkel bringen wollte. Dabei ist Josef selbst einer der unbekannteren Personen der Bibel. Er ist ja auch nur der Ziehvater des lebendigen Gottes. Im Ernst, die Bibel sagt fast nichts über ihn. Josef kommt in den Weihnachtserzählungen vor und auch da eher am Rande. Dann noch mal kurz bei der Flucht nach Ägypten. Und als der zwölfjährige Jesus im Tempel bleibt und seine Eltern sich auf die Suche nach ihm machen. Das war's. Das ist Josef. Als später, als Jesus seinen Dienst beginnt, von der Familie von Jesus die Rede ist, wird er nicht genannt. Wahrscheinlich lebt er zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr. Da heißt es dann in Markus 6, ist das nicht der Zimmermann, der Sohn von Maria? Ist er nicht der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht auch seine Schwestern hier bei ihm? Also er würde hier reingehören, würde ich sagen. Dass er nicht genannt wird, wie gesagt, spricht wohl dafür, dass es ihn gar nicht mehr gab. Wer ist dieser Josef? Was sind seine Träume gewesen? Was davon ist Wirklichkeit geworden und was völlig anders? Zunächst noch mal ein paar Hard Facts, so was sagt die Bibel wirklich oder was steht noch da. Und dann möchte ich mit euch darüber nachdenken, was für ein wunderbarer Mensch Josef war, auch wenn er wohl nie ein Mann der ersten Reihe war. Zunächst einmal, Josef ist höchstwahrscheinlich der Sohn von Jakob. Ich sage höchstwahrscheinlich, weil es zwei Stammbäume gibt und im anderen Stammbaum steht ein anderer Name, aber da steht nicht, dass es sein Vater war, der ihn gezeugt hat. Vielleicht war es eine Levirats-Ehe, also dass quasi der Vetter eingesprungen ist und Vaters Stelle übernommen hat. Aber Josefs Vater war wohl Jakob. Genau wie im Alten Testament übrigens, oder? Der alttestamentliche Josef hatte auch Jakob als Vater. Wir werden nur noch so ein paar Parallelen sehen. Josef lebt in Nazareth. Heute ist das eine Großstadt. 120.000 Einwohner. Damals lebten dort ungefähr 200 bis 500 Menschen. Also Dorf im besten Sinne. Jeder kennt jeden. Das Dörfchen war so 30 Kilometer vom See Genezareth entfernt, bisschen oberhalb gelegen und ja, ein typisches israelisches Dorf der damaligen Zeit. Von Beruf ist Josef Zimmermann. Aber das ist ein anderer Beruf als heute. Ein Tekton, wie das hier heißt, war sowohl Architekt als auch Baumeister. Er hat mit Holz und mit Steinen gearbeitet. Er war für alles zuständig, was Bau anging. Also schon einer der anspruchsvolleren Handwerksberufe. Dass Jesus zu Beginn seiner öffentlichen Wirksamkeit als Sohn von Maria bezeichnet wird und dass Johannes sich nach der Kreuzigung um Maria kümmern soll, das zeigt relativ deutlich, dass Josef zu dem Zeitpunkt spätestens nicht mehr lebt. Wenn er keine Ahnung, Spekulation, mit 25 geheiratet hat, dann wäre er zur Zeit von der Kreuzigung ungefähr 58 gewesen. So alt wie ich jetzt. Für damalige Verhältnisse ein steinalter Mann. Oder eben bereits verstorben. Josef, wer ist das? Josef ist kein Draufgänger. Ihr kennt so Sprüche wie ganz oder gar nicht. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. I want you to refire, not to retire. Wenn Gott einen Menschen beruft, dann geschieht etwas ganz Großes. Ich denke, die meisten haben solche Aussagen schon mal gehört. Und natürlich ist da was dran. Allerdings spiegeln solche Sätze, glaube ich, eher die extrovertierte Persönlichkeit des Berufenen wider als Gottes Wesen. Weil Gott beruft solche Menschen, genauso wie die Stilleren. Wenn Gott eine leise Person beruft, wird die nicht unbedingt laut. Das sehen wir zum Beispiel bei Josef, der offensichtlich ein eher zurückhaltender, nachdenklicher Mensch war. Im besten Sinne. Ich lese mal ein paar Verse vor aus Matthäus 1. Da steht ab Vers 18, zur Geburt von Jesus Christus kam es so. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Sie hatten noch nicht miteinander geschlafen. Da stellte sich heraus, dass Maria schwanger war, aus dem Heiligen Geist. Ihr Mann Josef lebte nach Gottes Willen, aber er wollte Maria nicht bloßstellen. Deshalb wollte er sich von ihr trennen, ohne Aufsehen zu erregen. Dazu war er entschlossen. Doch im Traum erschien ihm ein Engel des Herrn und sagte, Josef, du Nachkomme Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist aus dem Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten. Er befreit von aller Schuld. Josef wachte auf und tat, was ihm der Engel des Herrn befohlen hatte. Er nahm seine Frau zu sich. Aber er schlief nicht mit Maria, bis sie ihren Sohn zur Welt brachte. Und er gab ihm den Namen Jesus. Maria und Josef sind verlobt und irgendwann stellt sich raus, Maria ist schwanger. Hat Maria es Josef selbst erzählt? Hat der Dorfklatsch ganze Arbeit gemacht? In einem Dorf mit 200 Leuten weiß jeder alles. Oder hat Josef es selbst gesehen? Wir wissen es nicht. Aber irgendwann realisiert Josef, seine Verlobte erwartet ein Kind. Er weiß, dass er sich zurückgehalten hat. Er ist also nicht der Vater. Und als frommer Mann kennt er das Gesetz. Da steht 3. Mose 20, begeht jemand Ehebruch mit der Frau eines anderen, sind der Mann und die Frau des Todes schuldig. Also Josef hätte nur zu den Ältesten der Stadt des Dorfs gehen müssen und erklären, ich bin nicht der Vater, ich weiß von gar nichts, dann wäre Maria möglicherweise gesteinigt worden. Denn als Verlobte gilt sie rechtlich bereits als verheiratet. Das ist bereits Ehebruch. Josef tut nichts dergleichen. Stattdessen überlegt er sich, die Verlobung in aller Stille aufzulösen. Vielleicht das sagt er sich, okay, dann könnte Maria mit dem Vater des Kindes eine Partnerschaft beginnen. Dann wäre da was möglich, ich mache ihr den Weg frei. Doch dann träumt Josef, so wie sein alttestamentlicher Namensvetter. Der ist ja auch dafür bekannt, dass er immer mal wieder geträumt hat. Nicht? Und im Traum erklärt ihm ein Engel die Sachlage. Maria erwartet Gottes Kind. Da gibt es keine Erklärung. Wie, was, warum. Der Engel stellt einfach klar, dass es Gottes Kind ist. Und dieses Kind braucht auch einen irdischen Vater. Josef ist kein Draufgänger, aber er ist ein besonderer Mensch. Er lässt sich von Gott überzeugen, gegen Gottes Gebot zu handeln. Nochmal, er lässt sich von Gott überzeugen, gegen Gottes Gebot zu handeln. Eigentlich hätte jetzt das ganze Dorf Steine in die Hand nehmen müssen. Das war Gottes Gebot, aber Gott sagt ihm im Traum etwas völlig anderes. Er bekommt einzigartige Offenbarungen und hängt sie nicht an die große Glocke. Stattdessen heiratet er seine Maria und arbeitet weiter als Zimmermann. Übrigens, ohne Josefs zurückhaltende Art hätte Weihnachten nicht stattgefunden. Josef lässt sein Leben umlenken. Josef lässt sein Leben in neue Bahnen lenken. Mit seinem Ja zu Maria bekommt Josefs Leben eine ganz neue Richtung. Vieles hat er sich vorher sicher anders vorgestellt, aber es gibt noch mehr Veränderungen. Ich lese nochmal aus dem Matthäus-Evangelium, Matthäus 2, ab Vers 13, ein paar Verse. Die Sterndeuter waren gegangen. Da erschien Josef, ein Engel des Herrn, im Traum. Er sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleibe dort, bis ich es dir sage, denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Daraufhin stand Josef mitten in der Nacht auf. Er nahm das Kind und seine Mutter und zog mit ihnen nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod von Herodes. Dadurch ging in Erfüllung, was Gott durch den Propheten gesagt hat: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Kurz danach steht dort: Herodes war gestorben. Da erschien Josef in Ägypten im Traum ein Engel des Herrn. Der sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und geh in das Land Israel. Denn alle, die das Kind umbringen wollten, sind tot. Josef stand auf, nahm das Kind und seine Mutter und kehrte in das Land Israel zurück. Das Leben eines galiläischen Handwerkers war relativ festgelegt. Also in den Betrieb des Vaters einsteigen und ihn irgendwann übernehmen. Heiraten, Kinder bekommen, arbeiten und da leben, wo man schon immer gelebt hat. Links und rechts davon war eigentlich nicht viel möglich. Es gab keinen internationalen Jugendfreiwilligendienst, den man in Island verbracht hat. Es gab keine Weltreise nach dem Abitur. Es gab kein großes Überlegen. Wo liegen denn meine Gaben? Was wünsche ich mir denn? Was stelle ich mir denn für meine Zukunft vor? Soll ich nicht vielleicht doch lieber Philosophie studieren? All das waren keine Optionen. Das Leben war festgelegt. Eigentlich. Denn Josef schert mal wieder aus. Ein Engel warnt ihn im Traum vor Herodes Rache und Josef packt seine Sachen und macht sich mit seiner Familie bei Nacht und Nebel auf den Weg. Er flieht gefühlt bis ans Ende der Welt, bis nach Ägypten. Niemand aus Nazareth oder Bethlehem ist jemals so weit gekommen. Das war halt nicht so, dass man gesagt hat, okay, ab nach Hurghada in den Urlaub. Man ist nicht so weit gezogen. Aber Josef lässt sich ein auf ein Leben als Fremdarbeiter, als Asylant, als Wirtschaftsflüchtling. Übrigens schon wieder wie sein Namensvetter aus dem Alten Testament, der ja auch nach Ägypten ging. Zwar nicht ganz so freiwillig, seine Brüder haben ihn verkauft, aber es war der gleiche Weg. Josef lässt sein Leben umlenken in ganz neue Bahnen. Und wo bei uns Mobilität heute großgeschrieben wird und es das Normalste der Welt ist, dass man für den Job mal eben nach München zieht, war das damals eben nicht der Fall. Das war schon was Besonderes. Josef ist bodenständig, aber mehr als das, er ist gehorsam. Und für die Sicherheit seiner Familie nimmt er diese Schwierigkeiten auf sich. Schwierigkeiten, die auch nicht abreißen, als er wieder zurückkehrt. Denn als er nach Nazareth kommt, ist er wahrscheinlich, sag ich mal, der Ausländer, der mal etwas Besseres sein wollte und jetzt in dieses Dorf mit 200, 300, 400 Leuten zurückkehrt. Übrigens, ohne Josefs Bereitschaft, sein ganzes Leben neu zu denken, hätte Weihnachten nicht stattgefunden. Glaube ist ein selbstverständlicher Teil seines Lebens. Handwerker sind Realisten. Wenn ein Mann zu Josef kommt und ihm erklärt, ich hätte da gern so einen kleinen Palast. Du kannst dir vorstellen, gell, so Türmchen, Erkerchen, ein wunderschön gestalteter Innenhof und natürlich Spitzbögen überall. Dann stelle ich mir vor, wie Josef dasteht, sein Gegenüber anlächelt und sagt, ich kann sowas bauen, aber du kannst es nicht bezahlen. Wie wär's? Du nimmst ein Reihenhaus à la Nazareth, so wie es alle haben. Die einfache Variante, das kannst du dir nämlich leisten. Trotz seiner Bodenständigkeit und seines Realitätssinns geht Josef sehr selbstverständlich damit um, dass Gott ihm durch seine Engel immer wieder im Traum begegnet. Er sagt nicht, oh, gestern habe ich wohl was Falsches gegessen, ich habe so komisch geträumt. Es ist ihm sehr bewusst, hier redet Gott. Wir wissen nicht, was für geistliche Erfahrungen Josef sonst noch gemacht hat. Wir wissen nur, dass er Gottes Stimme erkennt und umsetzt, was er hört. Ich habe schon gesagt, dass Josef dadurch sein gesamtes Leben umlenken lässt. Sein Glaube gehört nicht zu der Kategorie, ich war in der Synagoge im Gottesdienst und habe erkannt, dass ich mehr beten sollte. Sowas ist nicht verkehrt zu einer Erkenntnis. Bei Josef gehört sie allerdings in die Kategorie, ich werde der Adoptivvater Gottes und dafür muss ich mehrmals umziehen, dafür muss ich fliehen und mein gesamtes Leben gerät aus den Fugen. Glaube ist ein selbstverständlicher Teil von Josefs Leben. Er ist schon ein besonderer Mensch. Scheinbar kommt er genauso gut damit zurecht, dass Gott ihn direkt anspricht, wie damit, dass er es irgendwann nicht mehr tut. Weil wenn man so diese Weihnachtsgeschichte liest und im Prinzip so gefühlt jede Viertelseite steht und Gott sprach im Traum zu Josef und Josef handelte daraufhin, dann hat man so den Eindruck, das geht so Schlag auf Schlag. Manchmal liegen da Jahre dazwischen. Und davor und danach war wahrscheinlich die Zeit des Schweigens. Da hat Gott eben nicht so zu ihm geredet. Nach diesem dramatischen Start in seiner Ehe und sein Vatersein musste Gott gar nicht mehr regelmäßig mit ihm reden und hat das wahrscheinlich auch nicht getan. Was Josef nicht daran gehindert hat, weiter seinen Glauben zu leben. Übrigens, ohne das selbstverständliche Hören von Josef auf Gott hätte Weihnachten nicht stattgefunden. Josef ist für Jesus da, koste es, was es wolle. Er ist für Jesus da, koste es, was es wolle. Im Normalfall überschlagen wir die Kosten, wenn wir etwas anschaffen wollen oder eine Entscheidung ansteht. Und manchmal ist uns der Preis dafür zu hoch. Meine Eltern haben früher in Nürnberg gewohnt und ich habe sie da mal besucht und bin da durch die Fußgängerzone gegangen und habe das gemacht, was ich ansonsten nie tue. Ich bin bei einem Herrenausstatter vorm Schaufenster stehen geblieben und habe geschaut, der Anzug, der wird mir gefallen. Sah richtig gut aus. Nebenbei, wir sind heute noch nicht reich, damals haben wir wirklich kein Geld gehabt, ein Blick aufs Preisschild und habe gesagt, wie? Unter 500 D-Mark, okay, ihr merkt schon, das ist ein bisschen her, unter 500 D-Mark, das sieht ja echt bezahlbar aus. Noch nie so einen genialen Anzug gesehen. Dann habe ich genauer hingeschaut und habe festgestellt, dass unter 500 D-Mark die Krawatte war. Der Anzug hat um die 9.000 gekostet, weil das ist so ein edler Herrenausstatter gewesen. Da gehst du rein und guckst du aus dem Musterbuch erstmal das Tuch an, aus dem der hergestellt wird. Und dann steht der Webstuhl nebendran und dann wird dieses Tuch für deinen Anzug gewebt. Und danach wird das Ganze maßgeschneidert und dementsprechend kostet es dann ein kleines bisschen. Ich bin dann lächelnd weitergegangen und habe gesagt, Herr, wie zahlreich sind die Dinge, derer ich nicht bedarf? Und habe es bleiben lassen. Wäre nicht möglich gewesen. Kosten überschlagen ist einfach normal. Das ist sinnvoll und gut, auch bei anderen Lebensentscheidungen. Will ich wirklich 3 Jahre meines Lebens investieren und auf eine Bibelschule gehen? Bringe ich mich in einen Verein ein, um mit Menschen in Kontakt zu kommen, mit denen ich sonst nicht in Kontakt käme? Will ich mich in der Gemeinde engagieren, obwohl ich nicht so viel freie Zeit habe? Auf all die Fragen gibt es keine allgemeingültigen Antworten. Wir können andere fragen und auch Gott. Letztlich müssen wir für uns Kosten überschlagen und eine Entscheidung treffen. so wie Josef. Als der Engel ihm im Traum sagt, Josef, du Nachkomme Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist aus dem Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Hätte Josef natürlich sagen können, Moment, langsam, langsam. Das ist mir alles eine Nummer zu groß. Ich weiß, dass ich ein ganz, ganz entfernter Nachfahre von König David bin. Aber ich bin halt kein König, ich bin Zimmermann. Niemand, der einen König erziehen könnte. Ich kann meistens nicht einmal mir selbst helfen. Und du redest vom Retter der ganzen Welt? Außerdem wird mir diese Story mit der Jungfrauengeburt ewig nachhängen. Ich lebe auf dem Dorf. Das wird mir niemand glauben. Um es kurz zu machen, ich bin der Falsche, such dir jemand anderen. Hätte Josef sagen können. Stattdessen weiß er, dass ihn seine Entscheidung unendlich viel kosten wird, aber er sagt einfach ja. Er zahlt den Preis. Josef ist für Jesus da, koste es, was es wolle. Dazu gehört sogar, dass er bis heute fast unter der Wahrnehmungsgrenze verschwunden ist. Maria hat noch einen gewissen Stellenwert bei vielen Christen, aber Josef, den gibt es halt, so als Krippenfigur. Dabei ist er ein Mensch aus Fleisch und Blut, mit einem großen Herzen, mit einem tragfähigen Glauben. Ein Mensch, der seine Träume von Normalität, von Gott durchkreuzen lässt und sich auf das unfassbare Abenteuer einlässt, Adoptivvater Gottes zu werden. Wenn wir Josef sagen würden, aber damit hättest du doch ganz groß herauskommen können, würde er vermutlich nur lächeln und sagen, na und? Das wollte ich noch nie. Gut, dass es Josef gibt. Gut, dass es Menschen wie Josef bis heute gibt, die unaufgeregt für Gott und andere da sind, ohne im Vordergrund stehen zu müssen. Übrigens, ohne Josef, der die Kosten überschlagen und trotzdem Ja gesagt hat, hätte Weihnachten nicht stattgefunden. Wie wird Josef oft dargestellt? Nie als strahlender Held, aber oft als Mann mit einer kleinen Laterne, die ein warmes Licht gibt. Ich glaube, solche Menschen brauchen wir bis heute, die ein warmes Licht in ihre Umgebung geben. Amen.